Da merkt man aus meiner Sicht den Rechtsruck sehr spezifisch, dass sich das Thema auf die öffentliche Ordnung verengt, in Richtung Kriminalisierung geht. Wir sehen das ja natürlich auch bei den Menschen, die wir beraten. Die haben Angst. Ich habe letztens eine Zahl gelesen aus Berlin, die Gewaltverbrechen, Gewaltvorfälle, sogenannte Hate Crimes gegenüber obdachlosen Menschen auch erheben. Das waren im vergangenen Jahr über 500 Fälle. Das ist natürlich etwas, wo sich auch Menschen bei uns in Wien und in Österreich zu Recht davor fürchten. Sie erzählen das auch. Und je schwieriger die gesellschaftliche Stimmung wird, desto größer steigen die Ängste.
Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Saskia Jungnickel-Gossi und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid, und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Das ist Elisabeth Hammer. Sie ist Geschäftsführerin des Neunerhaus, eine Organisation, die obdachlosen und armutsbetroffenen Menschen in Österreich nicht nur ein Dach über dem Kopf bietet, sondern auch medizinische Versorgung und soziale Unterstützung. Obdachlosigkeit ist ein Thema, das sehr oft mit Vorurteilen behaftet ist. Wer sind die Menschen, die betroffen sind? Warum reicht ein Schicksalsschlag oft aus, um die eigene Wohnung zu verlieren? Und was kann, was muss die Politik tun, um Wohnungslosigkeit nachhaltig zu verhindern? Darüber spreche ich heute mit Elisabeth Hammer. Frau Hammer, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Wir beginnen unseren Podcast immer mit einer Transparenzpassage. Der erste Teil ist, woher wir einander kennen. Wir kennen einander nicht, haben uns jetzt kennengelernt. Genau. Und die zweite Frage ist, ob Sie aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig oder dort Parteimitglied sind.
Nein, weder noch bin ich Parteimitglied noch für eine Partei oder ihre Vorfeldorganisation tätig.
Dann starten wir direkt mit dem Thema. Frau Hammer, was definiert Obdachlosigkeit und kann man sagen, wie viele obdachlose Menschen es derzeit in Österreich und oder in Wien gibt?
In Österreich übernimmt die Datenerfassung rund ums Thema Obdach und Wohnungslosigkeit die Statistik Austria. Die erfasst jährlich eine Zahl der sogenannt registriert wohnungs- und obdachlosen Menschen in Österreich. Das waren 2023 rund 20.500 Personen, das entspricht in etwa einer Stadt von der Größe von Hallein. Ein Drittel davon sind Frauen, 55% dieser obdachwohnungslosen Menschen entfallen auf Wien. Das ist natürlich gut, dass wir diese Zahlen haben. Gleichzeitig bilden sie das Feld für die, die wir tätig sind in dem Bereich, nur sehr unzureichend ab. Das liegt daran, an dem Wort registriert eigentlich. Sie können sich vorstellen, dass in gewissen Fällen von Obdach und Wohnungslosigkeit Menschen nicht in diese Registrierung fallen. Das heißt beispielsweise, wenn sie auf der Straße nächtigen, das heißt, wenn sie kurz vor der Delogierung stehen, das kann auch junge Erwachsene betreffen, die von zu Hause ausziehen müssen und bei Freunden auf der Couch unterkommen. Das kann aber auch Frauen betreffen, die in einer Gewaltbeziehung leben und eigentlich dringend eine andere Unterkunft suchen. Das, was ich jetzt aufgezählt habe, entspricht einer europäischen Typologie an Kriterien für Wohnungs- und Obdachlosigkeit. Das ist für uns auch in Österreich, auch im Dachverband, im österreichischen Dachverband der BAWO entscheidend. Wenn wir diese Kriterien heranziehen, dann nehmen wir an, dass man diese Zahl von rund 20.000 Menschen auch nochmal verdoppeln müsste, um ein realistisches Bild zu zeichnen.
Kann man das irgendwie in Kontext setzen? Also ist das viel? Wird es mehr? Wird es weniger? Wie ist es im europäischen Vergleich?
Das ist eine interessante Frage. Im europäischen Vergleich grundsätzlich sind die Zahlen sehr überschaubar. Das ist wunderbar. Das liegt natürlich an einem starken kommunalen und gemeinnützigen Wohnbereich. Gleichzeitig muss ich auch sagen, wenn ich auf europäischer Ebene unterwegs bin, die beispielsweise ja auch die Geschichte des Roten Wiens kennen, sehr schnell, wenn man von Wien spricht, kommt man auf die Geschichte des Roten Wiens, gerade im Wohnbau, zu sprechen. Für viele dieser europäischen Expertinnen ist es eigentlich unverständlich, dass es in Österreich überhaupt wo noch ein obdachlose Menschen gibt. Insofern sind diese Zahlen dramatisch zu hoch, dem schließe ich mich an. Ich muss auch sagen, dass glücklicherweise in den Corona-Jahren, um sozusagen einiges passiert ist, um die Krisen abzufedern, auch die Inflationskrisen, da ist einiges passiert. Auch das Sozialministerium war da sehr engagiert mit Maßnahmen. Das, was mich sehr sorgenvoll macht, ist natürlich jetzt auch wieder die wirtschaftliche Entwicklung. Der Druck am Wohnungsmarkt, die Inflation, das befeuert nicht nur die Abstiegsängste von ganz vielen Menschen, sondern das hat ganz einfach auch realistische Abbildungen, die gefährlich sind. Die Armutsgefährdungszahlen steigen, die Wohnkosten werden für immer mehr Menschen zu einer Belastung, die steigen stärker als die Einkommen, die steigen stärker als die Inflation. Das ist ein Druck auf dem Wohnungsmarkt, der mir sehr große Sorgen macht.
Mhm. Wer sind denn die Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind? Oder anders gefragt, gibt es so typische Ursachen oder kann das wirklich jeden und jede treffen?
Ja, wir unterscheiden da zwischen strukturellen Ursachen und individuellen Faktoren. Ich beginne vielleicht bei dem, was wir alle kennen. Es gibt Lebenskrisen, die einen jeden treffen können. Das kann sein, eine Scheidung, das kann sein Arbeitslosigkeit, das kann eine psychische Erkrankung sein. Das sind einmal ein paar Faktoren, die ja unser Leben durchaus auch sehr schnell auseinanderwürfelt. Viele kennen das, dass sie vielleicht eine Phase haben, wo sie auch straucheln, die Wohnkosten zu zahlen, wo sie dann sich entscheiden, ach, diese eine Rechnung des Energieanbieters doch ein bisschen liegen zu lassen. Vielleicht hoffentlich gelingt es dann bei der dritten Mahnung, sie auch aufzumachen. Wir beraten Menschen, die oftmals von einer derartigen Krise auch betroffen sind, die eben dann sich auch, wo es nicht nur ein Problem gibt, sondern wo sich dann auch die Probleme zu türmen beginnen, die dann auch sehr spät auch oft den Weg zu uns finden, wenn dann das Problem ihnen wirklich auch schon fast buchstäblich über den Kopf wächst. Wir wissen das, dass auch Faktoren sind in individuellen Leben, die zu Wohnungs- und Obdachlosigkeit führen können. Viel relevanter ist allerdings, dass Wohnungslosigkeit heißt, keine Wohnung zu haben. Das heißt, irgendwann ist diese Wohnung verloren gegangen. Irgendwann wurde sie zu teuer. Irgendwann wurden die Rechnungen eben nicht mehr bezahlt, weil sie nicht leistbar waren, weil das Einkommen gefehlt hat. Das sind strukturelle Faktoren, die de facto viel entscheidender sind und um die wir uns ganz einfach auch strukturell bemühen müssen, dass sich da was verändert. Das dient dann jenen, jedenfalls, die schon mal wohnungsobdachlos waren, aber hat eine ganz wesentliche Bedeutung für alle die, die jetzt gerade straucheln. Und das sind durchaus viele, die sich auch ängstigen, wo es ja auch wirklich wahrnehmbare Abstiegsängste, realistische Abstiegsängste auch bis hinein in die Mittelschichten gibt.
Mhm. Zu dem, was man tun kann, kommen wir noch. Jetzt würde mich mal interessieren, dass Sie es vorher gesagt, das Neunerhaus bietet da Beratung an. Was genau tut das Neunerhaus?
Vielleicht beginne ich. Was ist das Ziel von Neunerhaus? Neunerhaus ist seit über 25 Jahren engagiert und befasst damit, Wohnungslosigkeit zu beenden. Und unser Beitrag liegt genau darin. Dieser Beitrag ist dann jeweils ein bisschen unterschiedlich, wo wir besonders gut wirksam sein können. Was aber dieses Wohnungslosigkeit beenden schon ausdrückt, ist, dass wir sehr engagiert sind, Wohnungslosigkeit nicht zu verwalten, nicht von einer Seite auf die andere zu schieben als Problem, ja, sondern wir engagieren uns sehr stark für nachhaltige Lösungen, die das Problem auch wirklich an der Wurzel packen. Natürlich heißt das, unsere unmittelbaren Menschen, mit denen wir arbeiten, sind wohnungslose Menschen, sind obdachlose Menschen, sind Menschen ohne Versicherung. Beispielsweise unterstützen wir, beraten wir, betreuen wir 1300 Menschen einerseits in unseren Wohnhäusern oder in Wohnungen. Das ist uns besonders wichtig, in Wohnungen, die die Menschen dann auch schon wieder selber mieten und dort Miete zahlen oder die wir ihnen weiter vermieten. Wenn ich da schon von Wohnungen spreche, es erschließt sich aus dem Gesagten, Wohnungslosigkeit wird beendet durch eine Wohnung. Darum geht's im Letzten mit der Betreuung, die dann auch drumherum auch sicher wichtig und notwendig und hilfreich und auch mal entscheidend ist. Wenn es um eine Wohnung geht, dann heißt das für uns im Sozialbereich, wir kooperieren mit unterschiedlichen Akteuren am Wohnungsmarkt. Das ist entscheidend, um Wohnungslosigkeit zu beenden. Und da hat Neunerhaus durchaus auch eine Pionierrolle eingenommen in den vergangenen Jahren, weil wir sehr beherzt aufgebaut haben, Kooperationen beispielsweise mit gemeinnützigen Bauträgern und uns da sehr engagieren, dass wir auch diese Wohnungen akquirieren, die dann im Letzten Wohnungslosigkeit beenden können.
Aber das heißt, wann wende ich mich an euch? Wenn ich obdachlos bin, wenn ich Sorge habe, es zu werden? Und was kriege ich?
Der Aufruf ist wirklich auch, wirklich der Aufruf, der ehrliche Aufruf, auch wenn Sie als Zuhörerinnen Menschen kennen, die gerade strugglen, so früh wie geht, wenden Sie sich bitte an Neunerhaus. Menschen kommen aus lauter Scham sehr spät erst zu uns. Und das Wichtige ist, je früher, desto besser. Da liegt auch schon bei Neunerhaus wirklich es beschäftigt uns viel, wie müssen wir aufgestellt sein, dass Leute in einer Notsituation aber nichtsdestotrotz auch halbwegs gern zu uns kommen und sich ganz einfach auch trauen, diese Barriere zu überwinden und auch zu uns zu kommen und zu sagen, mir wächst das über den Kopf. Viele Menschen kommen mit einem Rucksack oder einer Tasche, da fallen dann mal die ersten Rechnungen raus und die Verzweiflung wird sichtbar daran, dass sie so zittern, dass ihnen die Rechnungen auf den Boden fallen. Das ist Alltag bei uns. Insofern haben wir beispielsweise ein sehr schönes Café im 5. Bezirk, wo man auch einen Kaffee trinken kommen kann, auch ohne ein Problem zu haben. Man kann sich das auch mal anschauen, gehen mit einer Freundin, einem Bekannten, einer Verwandten, die vielleicht ein Wohnproblem hat gerade. Also das ist eine Struktur, die wir anbieten, die möglichst unbürokratisch, möglichst niederschwellig auch ermöglicht, dass sich Leute an uns wenden können. Da gibt es dann auch Sozialarbeiterinnen für eine Erstberatung. Das ist etwas, was man bei Neunerhaus bekommt und dann ergänzen wir das um unterschiedliche Unterstützungsstrukturen beim Wohnen und im Bereich Gesundheit. Ich habe gesagt, Neunerhaus gibt seit über 25 Jahren, relativ bald nach der Gründung ist uns bewusst geworden, oft ist eine Phase von Wohnungs- und Obdachlosigkeit auch mit einer extremen Verschlechterung der gesundheitlichen Situation verbunden. Oft weiß man gar nicht, was vorher da war, was zuerst die gesundheitliche oder die psychische Krise, die Depression, die Angststörung oder das nicht mehr leistbare Wohnen. Jedenfalls war bei uns die Entscheidung, wenn wir Wohnungslosigkeit beenden wollen, dann müssen wir auch schauen, dass sich die Leute wieder stabilisieren können. Wir haben im 5. Bezirk in der Margaretenstraße gleich neben dem Neunerhaus Café das Neunerhaus Gesundheitszentrum. Im Rahmen dieses Gesundheitszentrums versorgen wir jährlich rund 6.000 Menschen, auch Menschen, die ohne Versicherung zu uns kommen. Und wir bieten da die Bandbreite an einer medizinischer Versorgung an, die man braucht, um wieder auf die Füße zu kommen. Das heißt auch, wir versorgen die Wunden obdachloser Menschen. Das sind manchmal ganz schwierige, langwierige Themen, dass eine Wunde wieder heilen kann. Viele obdachlose Menschen sind chronisch krank. Das ist ganz, ganz schwierig, ganz bedeutsam für uns, dass wir uns um diese chronischen Erkrankungen kümmern. Wir haben da aber auch eine Zahnarztpraxis, weil viele Menschen einen sehr schlechten Zahnstatus haben und sich dann natürlich nicht trauen, auch zu einer Wohnungsbesichtigung zu gehen oder auch einen Job anzunehmen, wenn die Zähne nicht passen.
Wie finanzieren Sie das?
Wir sind finanziert in unseren gesamten Angeboten vom Fonds Soziales Wien und haben einen Vertrag mit der österreichischen Gebietskrankenkasse. Gleichzeitig haben wir einen substanziellen Anteil, wo wir auch auf Spenden angewiesen sind, sonst könnten wir unsere Angebote nicht aufrechterhalten.
Sie haben es vorher angesprochen, das Thema Scham. Das ist ja ein wirklich emotional schwieriges Thema. Jetzt merkt man in den USA unter Trump, man merkt es in Europa, auch in Österreich, dass der Umgangston rauer wird, dass auf Menschen, die sozial in einer Notlage sind, als erstes runtergeschaut wird oder dort gekürzt und gestrichen wird. Spüren Sie das, eine gesellschaftspolitische Veränderung?
Wir haben uns bei Neunerhaus, ich sage jetzt mal, über Jahrzehnte dafür eingesetzt, Vorteile gegenüber wohnungsobdachlosen Menschen abzubauen. Wir haben eine lange Tradition, dass wir Menschen auch selber sprechen lassen, die mal bei uns in Beratung, Betreuung waren, die Unterstützung bekommen haben, um auch die Bandbreite der Menschen auch der Öffentlichkeit zu vermitteln, die von alleinerziehenden Müttern zu eben jungen Erwachsenen, zu Menschen mit einer gescheiterten Selbstständigkeit. Jedenfalls, das Bild ist sehr breit. Die Lebensverhältnisse der Menschen, mit denen wir es zu tun haben, sind sehr, sehr vielfältig und wurden in den letzten Jahren immer vielfältiger, das muss man dazu sagen. Wenn Sie jetzt ansprechen, Sie haben vielleicht das Wort Rechtsruck jetzt nicht ganz in den Mund genommen, nichtsdestotrotz schwingt das mit, der Rechtsruck überall. Wir spüren das durchaus, nämlich aus meiner Sicht beispielsweise in einer Verengung des Diskurses. Plötzlich werde ich in einzelnen Interviews nicht mehr über diese Bandbreite der Lebensverhältnisse wohnungsloser Menschen gefragt, sondern einzig und allein zu obdachlosen Menschen, beispielsweise auf der Mariahilferstraße in Wien. Plötzlich geht es wieder sehr stark um Schuld, nicht so sehr um die Frage von Hilfe. Es geht stark um Schuld, um Kriminalisierung, um den öffentlichen Raum, der sauber bleiben soll. Das sind Themen, die mir Angst machen, besonders auch in Zeiten rund um Wahlkämpfe. Da merke ich auch, dass ich hätte das Gefühl, dass da die Zahl der Expertinnen extrem in die Höhe schnellt, gerade für Fragen von Obdachlosigkeit, wo ich selber sage, das ist ein schwieriges, ein komplexes Thema. Da merkt man aus meiner Sicht den Rechtsruck sehr spezifisch, dass sich das Thema auf die öffentliche Ordnung verengt, in Richtung Kriminalisierung geht. Wir sehen das ja natürlich auch bei den Menschen, die wir beraten. Die haben Angst. Die haben Angst. Ich habe letztens eine Zahl gelesen aus Berlin, die Gewaltverbrechen, Gewaltvorfälle, sogenannte Hate Crimes gegenüber obdachlosen Menschen auch erheben. Das waren im vergangenen Jahr über 500 Fälle. Das ist natürlich etwas, wo sich auch Menschen bei uns in Wien und in Österreich zu Recht davor fürchten. Sie erzählen das auch. Und je schwieriger die gesellschaftliche Stimmung wird, desto größer steigen die Ängste.
Da gab's nicht auch in Österreich oder in Wien im vergangenen Jahr oder so eine Reihe von Attacken auf obdachlose Menschen?
Gewissermaßen freue ich mich, dass Sie mich darauf ansprechen, weil das war eine kurze Phase, wo eine extreme Solidarität wahrzunehmen war in der Zivilgesellschaft zu den Menschen, die da Opfer dieser Übergriffe wurden. Ich habe das Gefühl, an diese Vorfälle erinnern sich mittlerweile weniger. Ich hoffe, dass nach einer Wien-Wahl das dann sich auch wieder ändern vermag. Aber ich glaube definitiv, dass wir da sehr sensibel sein müssen auf diesen Rechtsruck und auf die wieder verstärkten Vorbehalte, Rassismen auch, die dann auch mit denen obdachlose Menschen konfrontiert sind.
Sie haben es vorher angesprochen, das Thema Schuld, dass es in der Öffentlichkeit einerseits oft das Argument gibt, es gibt genügend Hilfsangebote für Obdachlose und auf der anderen Seite, die sind eh selber schuld dann. Also entweder nehmen sie es nicht an oder sie sind eben selbst schuld an diese Situation. Was sagen Sie da?
Ich habe es vorher schon angedeutet, man entscheidet sich nicht von einem Tag auf den anderen, obdach- oder wohnungslos zu werden. Oft ist das eine sehr komplizierte und längere Geschichte auch einer Prekarisierung sozusagen. Das muss man immer mitbedenken. Ich bin froh, in einer Organisation zu arbeiten, wo Schuld und Sühne nicht der Ausgangspunkt ist. Der Ausgangspunkt ist der, Leute kommen zu uns und wollen an ihrer Situation was verändern und wollen daran mitwirken, an ihrer Situation was zu verändern. Das ist der Punkt, an dem wir zu arbeiten beginnen. Das ist der Punkt, an dem wir auch wirklich gut weiterkommen können.
Vor ein paar Tagen war Weltfrauentag und ich frage mich, gibt es da einen, Sie haben es vorher gesagt, ein Drittel der Obdachlosen sind Frauen. Was unterscheidet das? Also wie unterscheidet sich die Obdachlosigkeit von Frauen zu der von Männern?
Es ist interessant, dass ja auch wenn man über das Phänomen Obdachlosigkeit im öffentlichen Raum spricht, häufig auch nur Männer vor dem inneren Auge auftauchen. Frauen, das erleben wir häufig, haben eine viel längere Phase, wo sie mit allen Mitteln versuchen, einen prekären Zustand nicht sichtbar werden zu lassen. Man spricht auch von verdeckter, von versteckter Wohnungslosigkeit. Die ist bei Frauen ganz besonders bedeutsam. Viele versuchen sich auch darüber hinweg zu helfen, indem sie Abhängigkeitsbeziehungen eingehen, versuchen sich darüber zu handeln. Viele Frauen mit Kindern ziehen vielleicht auch nach einer Trennung zurück zu ihren Eltern, ziehen bei Freundinnen ein. Das sind alles keine stabilen Situationen, keine stabilen Lebenssituationen. Das Thema, mit dem wir oft konfrontiert sind in der Wohnungslosenhilfe, ist, dass die Angebote, die wir haben, oft nicht gut passend sind auf das, was Frauen oder Frauen mit ihren Kindern brauchen. Oft brauchen sie auch einen speziellen Schutzraum. Oft brauchen sie auch ein Angebot, das in der Nähe des Kindergartens und der Volksschule ihrer Kinder ist. Ein Notquartier, wo auf engem Raum viele Menschen zeitgleich dann nächtigen, ist kein Angebot, in dem sich Frauen zu Recht, würde ich sagen, wohlfühlen können. Insofern sind da auch die Nutzungszahlen sicher geringer als die Problemlagen. Hier wäre der Bedarf größer. Gleichzeitig, also der Bedarf auch an niederschwelligen Wohnangeboten ist sicher größer als das, was die Angebote derzeit an Rahmen bieten. Die werden eben dann oft von Frauen nicht genutzt. Das ist eine Entscheidung auch der Frauen. Insofern heißt das, wir müssen in der Wohnungslosenhilfe alles dran setzen, die Angebote so auszugestalten, dass Frauen in einer existenziellen Notlage, und das sind sie auch annehmen und zu uns kommen. Daran tüfteln wir kontinuierlich. Wir haben beispielsweise in einem Wohnhaus für junge Erwachsene ein eigenes Frauenstockwerk nur für Frauen. Wir versuchen auch mit dem, dass wir sehr stark eben Housing First als Ansatz vertreten, wo man davon ausgeht, dass man möglichst rasch eine Phase von Wohnungs- und Obdachlosigkeit überwindet mit einem Mietvertrag in der eigenen Wohnung. Wir sehen da die Nutzungszahlen von Frauen in die Höhe gehen. Über 50% der Nutzerinnen von Housing First Angeboten bei Neunerhaus sind Frauen und dann ihre Kinder. Das ist wunderbar, dass es dann gelingt, auch die Frauen aus ihren Notlagen rauszuholen und ihnen einen guten, wirksamen Weg zu weisen.
Zwei Fragen, die ich anschließen möchte, aber ich beginne mal, weil wir jetzt schon bei Housing First sind. Das ist in Ländern wie in Finnland zum Beispiel ja ein Konzept. Da geht es darum, dass zuallererst muss die Wohnungsfrage geklärt sein und ab dann kommen quasi andere Unterstützungen und weitere Unterstützungen. Und das Neunerhaus hat dazu ein Pilotprojekt gemacht, glaube ich, vor ein paar Jahren. Vielleicht können Sie uns da kurz was erzählen. Also Sie sind eindeutig pro.
Ach, pro, das ist jedenfalls, bin ich pro. Housing First ist der international wirksamste, auch überprüft wirksame Ansatz zur Beendigung von Wohnungslosigkeit. Das Pilotprojekt von Neunerhaus liegt schon einige Jahre zurück. Wir waren sehr früh dran, in Österreich da auf Housing First zu setzen.
Ich glaube, das war 2012 oder so.
2012, genau, Sie sagen es. Seitdem haben wir wirklich viele Erfahrungen gesammelt und konnten auch zeigen, dass Housing First funktioniert. Also der Mythos, einmal wohnungslos, immer wohnungslos oder wohnungslose Menschen können dann auch nie mehr wieder ihre Mieten bezahlen. Das ist ein Mythos. Wir konnten auch über diese lange Zeit Erfahrungen sammeln, die wir auch in Zahlen weitergeben. Eine wesentliche Zahl, die wir da auch oft nennen, ist die, dass 93% der Menschen, die wir in eine Wohnung vermitteln mit einem eigenen Mietvertrag, nach 3 Jahren noch immer mit einem aufrechten Mietvertrag in dieser Wohnung sind. Das ist eine Zahl, die hebelt wirklich viele Vorurteile und Stigmatisierungen aus. Und das gelingt natürlich nicht, indem alle Krisen mit einem Einzug in die Wohnung sofort verschwinden, sondern das gelingt auch damit, dass wir auch sehr unterstützend Menschen auf diesem Weg wieder in die eigene Gestaltung des Lebens auch begleiten. Das heißt, Housing First ist immer auch verknüpft mit einer Betreuung, mit einer freiwilligen Betreuung. Menschen können sich dann auch nachdem die erste Phase der Betreuung abgeschlossen ist, auch wieder an uns wenden. Und das machen viele. Also viele kommen dann, wenn es mal zu einer Krise kommt, auch wieder zu uns und docken an und sagen, 3 Jahre ist alles gut gegangen. Jetzt aber beispielsweise ist eine Scheidung passiert oder ist nur ein Kind ausgezogen. Die Wohnung ist zu groß, ich kann sie mir nicht mehr leisten. Was mache ich jetzt? Ich weiß jetzt nicht mehr weiter. Für uns ist das auch wirklich eine besondere Freude, weil wir daran auch den Erfolg sehen, wenn dann Leute wieder zu uns kommen und für den nächsten guten Schritt, bevor er in einer Krise mündet, mit uns in Kontakt gehen.
Ja, Sie haben's, wir haben ja vorher darüber geredet, über die medizinische Versorgung. Wenn ich mir vorstelle, ich würde meine Wohnung verlieren, das ist wahrscheinlich eins der schlimmsten Dinge, die mir passieren könnten. Und die mentale Belastung dadurch muss ja auch enorm sein. Also wir haben es vorher ein bisschen angesprochen, psychische Belastung, psychische Krankheiten oder so. Befeuert das eine das andere?
Genau so ist es. Nichts ist stressiger, als nicht zu wissen, wie man den nächsten Tag über die Runden bringt, nichts ist stressiger zu wissen, wo man am nächsten Tag die Nacht verbringt. Insofern.
Oder auch einen Raum für sich hat.
Einen Raum für sich hat mit einer Tür, die man zumachen kann. Viele der ganz niederschwelligen Notangebote haben ja das dann eben auch nicht, den Raum, den man zumachen kann. Die gewisse Höhle, wo man für sich sein kann, wo man einen Schutzraum hat und sich auch erholen kann. Ich glaube, das müssen wir jeden Tag mitbedenken, dass die Leute, die zu uns kommen, extrem unter Stress sind. Und eine gesundheitliche Belastung wird auf der Straße sicher nicht besser, sie kann nur schlechter werden, das wissen wir.
Und anschließend dann vorher wollte ich noch eine zweite Frage stellen zu diesem Vergleich Männer-Frauen. Sind Frauen aus anderen Gründen obdachlos? Also unterscheiden sich die Gründe, warum Männer oder Frauen obdachlos sind?
Sie stellen ja interessante Fragen. Wir im Dachverband, im österreichweiten Dachverband, lobbyieren über Jahre hinweg zu einer besseren Studienlage zu diesen Themen. Wir wissen gar nicht so viel über im eigentlichen Sinn über die biografischen Verläufe in die Wohnungslosigkeit hinein, wie genau diese Kurven stattfinden. Eine Sache habe ich schon gesagt, dass Frauen sehr, sehr lang probieren, so zu tun, als könnten sie es auch noch verheimlichen. Ich habe jetzt im Kopf eine ältere Frau, die ihre Wohnung in Niederösterreich verloren hat. Die hatte erwachsene Kinder in Wien, die von dieser Situation eine gefühlte Ewigkeit nichts mitbekommen haben, weil die Frau in einem Häuschen, an einem Bahnhof genächtigt hat und im Schwimmbad geduscht hat und dann zu ihren Kindern gefahren ist und getan hat, als ob nichts wäre. Das sind Sachen, die wir bei Frauen sehr häufig erleben.
Weil Frauen eher nicht um Hilfe bitten oder weil die Scham bei Frauen größer ist?
Ich würde sagen, ich habe jetzt eine Geschichte erzählt, die mir persönlich sehr nahe gegangen ist. Die Scham, und ich kann leider nicht aufwarten mit wirklich guten Studien, die diesen Unterschied sichtbar machen. Definitiv ist die Scham überall extrem groß, auch bei Männern, die ja dann oft auch in ihrer Ernährerrolle scheitern. Das ist extrem schwierig. Es ist schon besonders, wenn sich Männer beispielsweise dann stabilisieren, wieder in eine eigene Wohnung ziehen können, den Mietvertrag zahlen können, dass dann auch wieder der Mut zurückkommt, auch Kontakt zu den Kindern, die es dann ja häufig auch gibt, wie bei allen anderen auch Kontakt zu diesen Kindern wieder zu knüpfen. Da muss man das Leben dann wieder wie ein Puzzle neu zusammensetzen. Dabei unterstützen wir dann auch.
Gibt es sowas wie einen Altersschnitt? Also sind es eher ältere, weil Sie vorher jetzt von einer älteren Frau gesprochen haben, kann man da ungefähr, oder ist das querbeet?
Vieles ist querbeet. Ich sage eine andere Sache, die mich extrem sorgt. Die Zahl junger Erwachsenen ist extrem am Ansteigen. Mittlerweile sind 20% der Nutzerinnen von Angeboten der Wohnungslosenhilfe in Wien unter 30. Ich bin jetzt schon länger in diesem Feld tätig. Vor einem Jahrzehnt hat man über diese Zielgruppe in dieser Dimension nicht sprechen müssen. Mittlerweile ist das in ganz Europa ein Thema und macht auch in Österreich und Wien nicht Halt. Was wir da sehen, ist, dass junge Erwachsene insgesamt in einer schwierigen Lage sind. Da werden die Lebensverläufe diskontinuierlicher. Wir wissen auch, dass die Armutsgefährdungsquote von jungen Erwachsenen um einiges höher ist als von dann erwachsenen Menschen. In der Wohnungslosenhilfe haben wir es dann zu tun mit jungen Menschen, die eben nicht mehr bei ihrer Familie wohnen bleiben konnten oder sich entschlossen haben, dass das eben auch wirklich nicht mehr geht, die dann eben auch keine kontinuierliche Meldeadresse haben und dann eben auch den Weg erstmalig in den Wohnungsmarkt gar nicht finden. Ich finde es extrem bedrohlich und ein ganz schwieriges Signal, dass wir in der Wohnungslosenhilfe, die wir ja eigentlich das letzte Netz sein sollten für Menschen in so einer existenziellen Notlage, wenn wir in der Wohnungslosenhilfe als letzten Netz immer öfter mit jungen Erwachsenen zu tun haben, die nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen.
Und das ist wahrscheinlich auch eng verknüpft mit Arbeit, ne? Also, weil das bedeutet ja wahrscheinlich auch, dass diese Menschen keinen Zugang oder keinen guten Zugang zum Arbeitsmarkt haben.
Definitiv ist das so. Also alle Sachen, die wir schon angesprochen haben, gelten auch für junge Erwachsenen. Ich möchte jetzt nur auch noch zurückverweisen auf das Thema psychische Gesundheit. Ja. Die Belastungen von jungen Erwachsenen steigen. Und dazu kommt auch mal, dass vielleicht die Schulkarriere nicht kontinuierlich war oder nicht gut abgeschlossen werden konnte. Es gibt aber auch ganz, ich nenne es vielleicht banal oder gewöhnliche Umstände, die dazu führen, dass wir mehr junge Erwachsene in der Wohnungslosenhilfe betreuen. Und das sind strukturelle Gründe, die den Wohnungsmarkt betreffen. Also viele kennen das ja bei ihren eigenen Kindern vielleicht auch, dass die Leistbarkeit des ersten WG-Zimmers oder der ersten Wohnung, dass das immer schwieriger wird. Das potenziert sich dann natürlich in dem Bereich, wenn die Menschen sowieso schon geringe Einkommen oder diskontinuierliche Einkommen haben. Und das, was mir da auch Sorgen macht, ist, dass auch manchmal der Zugang zu Wohnsegmenten, die noch leistbar sind, verstellt ist. Das betrifft vor allem zum Beispiel den kommunalen Wohnbau in Wien, der Zugangsregeln hat, die nicht mehr sich matchen mit den Lebensbedingungen von jungen Erwachsenen. Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert daher. So kompliziert ist es nicht. Es gibt beispielsweise eine wunderbare Leistung, die sich Jungwienerinnen-Ticket nennt, wo junge Menschen nach 10-jähriger Meldedauer bei ihren Eltern auch den Zugang zum kommunalen Wohnbau haben können. Junge Erwachsene, mit denen wir es zu tun haben, haben keine 10-jährige durchgehende Meldedauer bei ihren Eltern. Da beginnt schon. Das ist ein Beispiel, wo wir sehr gerne auch beraten und unterstützen, wie kann man die Kriterien im Zugang zum kommunalen Wohnbau ausrichten auf das, was halt jetzt genau Lebensverhältnisse von jungen Erwachsenen sind und die wurden diskontinuierlicher.
Das ist ja, also dass es immer mehr junge Menschen gibt, die von Obdachlosigkeit bedroht oder betroffen sind, ist eine der Entwicklungen. Gibt es noch welche, die Ihnen Sorgen macht?
Grundsätzlich würde ich gern bei diesen strukturellen Faktoren bleiben. Es sind die, die mir die allergrößten Sorgen machen. Wir haben die Expertise, wie wir Leute beraten, wie wir sie unterstützen, wie wir sie zurück ins Wohnen bringen. Sorgen macht mir die Entwicklung am Wohnungsmarkt, weil wir da schon konfrontiert sind mit einer Situation, wo ich habe das vorher schon kurz angerissen, wo die Wohnkosten davon galoppieren, wo das Wohnen, ein leistbares Wohnen zum Risiko für immer mehr Menschen wird. Das macht mir große Sorgen. Wir wollen nicht, wir können nicht, es ist nicht sinnvoll, es ist nicht effizient, Effektivität, es ist ein Maßstab der Menschenwürde, dass wir da dagegen steuern und möglichst alles tun, um Wohnungslosigkeit zu verhindern. Insofern ist es ja durchaus so, dass ich auch da einzelne Maßnahmen, die die neue Bundesregierung vorsieht im Bereich Wohnen, auch begrüße.
Vielleicht können wir jetzt da ein bisschen drauf eingehen. Politik, wir haben jetzt eine neue Regierung in Österreich, in Wien wird nochmal gewählt. Was wollen Sie von der Regierung?
Lassen Sie mich so anfangen. Ich habe das Gefühl, in Österreich gibt es manchmal eine gewisse Lust daran, dass die Dinge schon sehr kompliziert sind. Das führt manchmal dazu, dass die Probleme sehr, sehr kompliziert sind und die Lösungen auch sehr, sehr kompliziert sind. Ich wünsche mir von allen Regierungen und den Menschen, die in der Verwaltung tätig sind, dass man da durchaus auch mal beherzter die Probleme analysiert und die tragfähigen Lösungen nicht klein, Schritt für Schritt sich überlegt, sondern da auch mal das Richtige tut, das ist das Motto der Bundesregierung und das jedenfalls auch sehr beherzt tut. Wir sind in einer Situation, wo wir mit allzu kleinen Schritten, glaube ich, nicht nachkommen mit dem, wie sich die Lebensverhältnisse verändert haben und wie sich da auch in einzelnen Gruppen der unteren Mittelschicht, der Menschen mit niedrigen Einkommen, die Lebensverhältnisse verschärft haben. Wir brauchen da wirklich beherzte Maßnahmen. Wenn es ganz konkret werden soll, der Mietpreisdeckel, der genannt wurde, der auch geplant wird, wir unterstützen das. Die Menschen mit niedrigen Einkommen können sich das Wohnen sonst nicht mehr leisten. Das fordern wir natürlich auch für den privaten Bereich. Das ist notwendig. Da sind die Mieten am allerteuersten. Die Einschränkung von befristeten Mietverhältnissen beziehungsweise die Erhöhung von 3 auf 5 Jahre in dieser Befristung begrüßen wir auch dezidiert, begrüße ich auch dezidiert. Befristete Mietverhältnisse sind die teuersten und außerdem haben sie immer wieder das Risiko, auch nach dem Ablauf der Befristung auch wohnungslos zu werden. Ich unterstütze gemeinsam und kraftvoll mit dem österreichischen Dachverband der BAWO auch die Zweckwidmung der Wohnbauförderung. Wir brauchen einen starken gemeinnützigen Wohnbau, der nicht dann auch Spekulation ausgesetzt wird. Wir brauchen dieses Wohnsegment ganz dringend. Alles, was leistbares Wohnen für Menschen mit niedrigen Einkommen sichern hilft, das unterstützen wir.
Also wir brauchen mehr Wohnungen, die leistbar sind, die langfristig bezogen werden können.
Ja, und die zugänglich sind. Das ist noch ein kleiner Zusatz, den ich da dazu füge. Was bedeutet das? Das heißt, dass die Zugangsregelungen zu diesem Wohnbau so gestaltet sind, dass sie Antworten auf die Lebensverhältnisse von Menschen. Das betrifft beispielsweise auch die Notwendigkeit, perfekt Deutsch zu können beim Bezug einer Wohnung. Da gibt es durchaus auch Regelungen in Bundesländern, die das sehr eng fassen. Unsere Haltung ist die, Wohnen ist die Grundlage für alles, auch für Arbeit, für ein selbstständiges Leben sowieso. Es ist unsere Verantwortung, dass wir den Menschen, auf die wir vertrauen, dass sie uns auch unterstützen, ich sage jetzt mal im Tourismus, in der Bauwirtschaft, in der Pflege, in so vielen Sektoren, da braucht es nicht immer perfekte Deutschkenntnisse, aber es braucht eine stabile Wohnung, damit man auch gut arbeiten kann.
Jetzt ist das Thema so komplex. Was braucht es noch? Weil das ist ja ein Thema, das in viele andere Lebensbereiche auch eingeht. Wir haben es vorher angesprochen, Arbeit und so weiter. Oder ist quasi die Basis geschaffen, wenn man diese leistbaren Wohnungen kriegen könnte?
Es braucht natürlich viel mehr Kooperationen zwischen Sozial- und Wohnbereich, sowohl auf Verwaltungsebene wie auch in dem Bereich, in dem ich tätig bin. Vor Jahrzehnten war das, ich sage jetzt mal, unüblich. Wohnungslosigkeit war das Thema des Sozialbereichs. Man wird das schon irgendwie verwalten, war gemeinhin die Einschätzung. Man hat übersehen, dass der Sozialbereich alleine Wohnungslosigkeit nicht beenden kann. Das heißt, bei Neunerhaus haben wir auch wirklich eine lange Geschichte in dem, wie Kooperationen gelingen können, nämlich auch Kooperationen in Richtung Wohnbau. Und das heißt auch banal, dass SozialarbeiterInnen auch im Alltag mit Menschen sprechen, die als Arbeitskleidung Anzüge tragen. Das mag banal daherkommen, aber das sind oft unterschiedliche Sprachen, die da gesprochen wird in den Bereichen. Ich kann nur sagen, es kann aber gelingen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir im Sozialbereich können durchaus lernen, manchmal auch stärker ökonomisch und zahlenbasiert zu argumentieren. Wir schaffen das. Und ich glaube auch, dass es den Akteuren am Wohnungsmarkt und die Gemeinnützigen sind da ja auch wirklich ein gutes Beispiel für uns, dass es gelingt, sich auf eine gemeinsame Vision zu verständigen und auch der gemeinnützige Wohnbau, hoffentlich ziehen die anderen Wohnsegmente nach, auch sich in der Verantwortung sieht, das Wohnen auch für Menschen mit niedrigem Einkommen sicherzustellen, wenn es uns gelingt, da auf eine gemeinsame Idee zu committen, dann ist schon vieles geschafft. Was ich aber doch auch fordere, ist, dass wir mit mehr Nachdruck die Ideen auch verwirklichen und voranbringen, die eben Wohnungslosigkeit nicht nur verwaltet, sondern die geeignet sind, Wohnungslosigkeit zu beenden. Ich freue mich explizit, dass Housing First als Konzept im Regierungsprogramm auch explizit genannt wird. Es ist genannt, dass sich die Bundesregierung vornimmt, das auch voranzutreiben. Das ist sicher die effektivste, aber auch die effizienteste und kostengünstigste Variante, um Wohnungslosigkeit zu beenden. Da braucht es von allen Seiten mehr Mut, das auch breit auszurollen. Da wurden die Grundlagen schon gelegt. Seit Herbst gibt es ein Programm, das im Sozialministerium verankert ist, das Housing First auch in allen 9 Bundesländern ausrollt. Da müssen auch wir in Sozialorganisationen nachziehen, genauso wie die Akteure im Wohnungsmarkt und das machen.
Abschließende Frage zur Politik. Wir haben jetzt eine neue Regierung, vorher stand eine blau-schwarze Regierung im Raum. Sehen Sie jetzt positiver in die Zukunft, wo es keinen blauen Kanzler gibt?
Definitiv ist das so. Ich denke, ich habe schon gesagt, dass im Regierungsprogramm jetzt durchaus gute Sätze mal geschrieben wurden. Da hoffe ich, dass dem auch Taten folgen. Unter einem Kanzler Kickl hätte ich mich als Bürgerin, aber durchaus auch als Geschäftsführerin von Neunerhaus gefurchten. Ich kann es gar nicht anders sagen, vor dem, dass man sich am Beispiel Orbans, am Beispiel Ungarn orientiert und Obdachlosigkeit unter Strafe stellt oder in diese Richtung geht, das zu tun, von Vorbehalten gegenüber Menschen, die Probleme haben, egal welche, die anders sind als der Mainstream, gar nicht zu reden. Da merke ich auch, wie auch wir im sozialen Feld auch schon das Gefühl hatten, wir müssen zusammenrücken und unsere Menschen, für die wir da sind, auch stärker schützen vor den Angriffen, die da von rechts kommen.
Abseits von Politik, was können denn Einzelpersonen tun, wenn sie obdachlosen Menschen helfen möchten? Also abseits von Spenden, oder Spenden ist wahrscheinlich ein großer Teil, aber was kann man machen?
Also Spenden sind wichtig. Wir werden sicher in den nächsten Jahren weiterhin stark auch auf Spenden angewiesen sein. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ja auch die öffentliche Hand sparen wird müssen. Also wir brauchen eine unterstützende Zivilgesellschaft, die uns finanziell unterstützt, aber uns auch sonst den Rücken stärkt. Wir brauchen die Menschen, die hinter unserem Anliegen stehen. Wenn sich Menschen engagieren wollen, ist das bei Neunerhaus, beispielsweise im Neunerhaus Café möglich, das habe ich schon angesprochen. Auch im Neunerhaus Gesundheitszentrum suchen wir immer wieder Zahnärztinnen. Eine Sache, die ich auch angesprochen habe, ist das Thema Wohnen. Viele Menschen sind durchaus so aufgestellt, dass sie vielleicht auch eine Eigentumswohnung haben, die sie für ihre Kinder oder Enkelkinder auch schon bereithalten. Wenn es so ist, dass diese Wohnung für 5 Jahre nicht gebraucht werden wird, wir freuen uns über Angebote, auch diese Wohnung befristet auch weiter zu vermieten. Wir machen das dann unter Marktpreis und freuen uns aber dann sehr, wenn wir auch darüber die Solidarität der Vermögenden auch merken können. Eine Sache, die ich jetzt nicht angesprochen habe, führt zu einem Angebot, das jetzt noch nicht im Fokus stand, die Neunerhaus Tierarztpraxis.
Ja.
Wir suchen immer wieder ehrenamtliche Tierärztinnen für diese Neunerhaus Tierarztpraxis. Da werden sich vielleicht manche wundern, was hat Wohnungsobdachlosigkeit mit Tieren so genau zu tun? Und ich merke selber, wenn ich über die Tierarztpraxis erzähle, dass ich da immer einen kleinen Stich auch persönlich habe. Das liegt am Hund meiner Großeltern. Er hieß Daddy. Daddy war der von dem gesagt wurde, dass er meinen letzten Schnuller gefressen hat, so wie auch wohl den Schnuller meiner Brüder. Insofern sehe ich mich als kleines Mädchen im Weinviertel in verzweifelten Verhandlungen mit Daddy, was er mir denn da angetan hat. Ich war erfolglos in diesen Verhandlungen, der Schnuller kam nie wieder. Das, was ich merke, ist, dass ich ganz höchstpersönlich eigentlich nicht so genau weiß, welche Art von positive Beziehung ein Haustier haben kann für mich in meinem Leben. Das, was wir aber wissen von obdachlosen Menschen, was ich wirklich jede Woche mal sehe, was das für wertvolle Beziehungen sind, für Lebensbegleiter sind, was Hunde für wichtige Lebensbegleiter sind von obdachlosen Menschen, wo ich dann auch gar nicht so genau weiß, wer da wen durch den Tag bringt, wer da wem mehr unterstützt. Jedenfalls, um jetzt wieder auf den Punkt zu kommen, Neunerhaus Tierarztpraxis ist ein wunderbares Angebot. Wir versorgen die Tiere, vor allem die Hunde obdachloser Menschen kostenfrei. Man kann sie impfen lassen, man kann sie chippen lassen. Wenn was medizinisch vorliegt, dann kümmern wir uns da kostenfrei drum. Das ist ein Angebot, das gut angenommen wird von obdachlosen Menschen. Es ist dann auch so, dass die Menschen dann so dankbar sind, dass was wir da für ihre Tiere geleistet haben, dass wir dann auch wieder die sind, die vielleicht auch von ihnen wieder mehr Vertrauen bekommen, dass wir ihnen auch vielleicht in ihrer Notsituation helfen können. Das heißt, wir haben auch derzeit ein Projekt laufen, das genau auch untersucht, wie wir über die Tiere obdachloser Menschen mit den Menschen in ihren existenziellen Problemen in Kontakt kommen. Und das freut uns dann doppelt, wenn wir nicht nur die Tiere gut versorgt wissen, sondern auch, wenn sich die Menschen ein Herz fassen und sagen, jetzt sage ich der Sozialarbeiterin, dass ich aber auch ein Problem habe.
Aber es ist auch interessant, oder, dass die Hemmschwelle, wenn es um das eigene Tier geht, dann bei vielen viel niedriger ist und für das holt man schneller mal Hilfe als für sich selbst?
Ja, das erleben wir jeden Tag. Das sind dann Menschen, die für sich selber schon ewig lang nicht mehr beim Arzt waren, die aber durchaus Schmerzen, chronische Erkrankungen haben, die sich so schämen, wieder diese Hürde zu nehmen, die vielleicht gar nicht mehr wissen, ob sie eine E-Card haben, die funktioniert. Wir checken das dann aus für sie und wenn die Kurve über die Tiere gelingt, wunderbar für uns.
Hauptsache man findet Zugang.
Hauptsache man findet Zugang.
Frau Hammer, vielen Dank für das spannende Gespräch.
Danke Ihnen.
Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Ihr könnt uns auch sehr gerne per E-Mail eure Meinung sagen unter redaktion@ganzoffengesagt.at. Und wenn euch jetzt weiterführende Informationen zum Neunerhaus interessiert, dann würde ich vorschlagen, ihr schaut vielleicht mal dort im Café vorbei, besucht die Website oder findet sonst eine Art von Kontakt. Euch danke fürs Zuhören bei Ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Missing Link.